Weltweit sind Tier- und Pflanzenarten und ihre Lebensräume bedroht. Wie kommt es dazu? Und was können die Menschen tun, um die Biodiversität zu schützen? Die Biologin und Umweltwissenschaftlerin Maria Vogt hat sich mit den Lebensräumen von Orang-Utans auf Borneo beschäftigt, eine Insel in Südostasien. Dort sind in den vergangenen Jahrzehnten in dramatischem Ausmaß Regenwälder verloren gegangen. Wie sah es auf Borneo ursprünglich aus?
Borneo ist eine Insel und die war komplett von Wald bedeckt. Im Inneren von Borneo gibt es Berge, das heißt, es ist so ein bisschen höher und dort finden wir nicht Regenwald, sondern mehr so Heidevegetation, aber es ist alles von Vegetation bedeckt. Vor allem in den niedrigen Lagen haben wir auch Sumpfregenwälder, die sehr besonders sind, weil wir sehr tiefe Torfschichten haben. Aber insgesamt gab es überall Wald. Trotzdem lebten schon seit prähistorischen Zeiten Menschen auf Borneo und nutzten den Wald auch, zum Beispiel für die Jagd, aber auch für kleinflächige Landwirtschaft. Insgesamt ist es so, wie man sich einen Urwald vorstellt, ein dichter Wald, viele Geräusche, viele Vögel, Zikaden, die singen und Wildschweine, die sich dort durchs Unterholz bewegen, Eichhörnchen, viele Mausarten. Der Mensch war natürlich dann auch Teil davon. Die haben sich dort dann im Einklang mit der Natur, sind die zum Beispiel den Schweinen gefolgt. Und die Schweine sind wiederum den Bäumen gefolgt, die Früchte tragen.
Was bedeutet so eine ursprüngliche Landschaft für die Natur?
Borneo ist ein Biodiversitäts-Hotspot, so nennen wir das. Das heißt, es gibt sehr viele Arten und auch sehr viele Arten, die nur auf Borneo vorkommen. Zum Beispiel gibt es 44 Säugetierarten, die es nur dort gibt. Und der Borneo-Orang-Utan ist eine Art. Oder zum Beispiel auch die Gibbons.
Was ist in den vergangenen Jahrzehnten passiert? Was sind die wichtigsten sichtbaren Veränderungen?
Vor 40 bis 50 Jahren hat langsam schon die Holzwirtschaft angefangen. Holzeinschlag mit Maschinen hat so in den 60er bis 80er Jahren angefangen. Die sichtbarste Veränderung ist natürlich, dass sehr viel Wald verloren gegangen ist. Und zwar vor allem der Wald in den niedrigeren Lagen, also in den äußeren Teilen von Borneo. Und wenn man sich nur die Zeit seit 2000 anguckt, also noch nicht so lange her, in der Zeit sind 15% des ursprünglichen Regenwalds verloren gegangen. Und in der gleichen Zeit haben wir eine Zunahme von 170% von industriellen Plantagen auf Borneo gesehen.
Was wird auf diesen Plantagen angebaut?
Die zwei wichtigsten Nutzungen von Landwirtschaft ist in dem Fall Palmöl, also Ölpalmen, und Papierzellstoff, also zum Beispiel Akazia-Arten oder Eukalyptus. Papierzellstoff wird zum Beispiel für Druckerpapier oder Klopapier verwendet.
Gab es außer der Landwirtschaft noch andere Ursachen für die Veränderungen?
Also wir haben auf der einen Seite Verlust des Waldes durch industrielle Landwirtschaft. Gleichzeitig hatten wir auf Borneo aber auch großflächige Feuer, die immer in den Jahren, wo wir die El Niño-Zyklen haben, finden die statt. Und die Feuer können unter Umständen riesige Gebiete entwalden. Wenn man sich einen ursprünglichen Regenwald vorstellt, da ist der Boden so feucht, der würde gar nicht brennen. Wenn Menschen anfangen, Bäume rauszuschlagen, Gebiete trocken zu legen, um dort Ackerbau zu machen, dann wird der Boden trocken und vor allem diese Sumpfregenwälder, das sind teilweise 3 bis 7 Meter dicke Torfschichten und die brennen natürlich wie Zunder und die brennen auch richtig unterirdisch über Jahre weiter. Das führt dann dazu, dass wir so riesige Zerstörungen haben. Außerdem hat sich Borneo auch insofern verändert, dass wir natürlich viel mehr Infrastruktur haben. Es gibt jetzt viel mehr Menschen, die dort leben. Das heißt, es werden Straßen gebaut und Städte gebaut. Minen sind auch ein Problem. Kohle, Bauxit wird abgebaut, Staudämme. Fast alle Wälder werden entweder für Holzwirtschaft genutzt oder abgeschlagen für Landwirtschaft oder Infrastruktur. Insgesamt kann man sagen, dass auf Borneo die Bevölkerung stark zugenommen hat, aber auch die wirtschaftliche Nutzung, großflächige Plantagen, Infrastrukturerweiterungen und Brände der Wälder haben dazu geführt, dass fast kein Wald mehr in den niedrigeren Lagen übrig ist.
Was denkt die Bevölkerung vor Ort über die Veränderungen?
Das ist ein bisschen schwierig insofern, dass die Leute auf der einen Seite natürlich Nachteile dadurch haben, dass die Natur verschwindet. Auf der anderen Seite wollen die Leute Entwicklung.
Was konkret wird als negativ gesehen und was als positiv?
Was passiert, wenn der Wald in einem Gebiet umgewandelt wird oder verschwindet? Zum einen wird es wärmer, zum anderen die Wasserqualität wird schlechter. Das heißt, es gibt keine Fische mehr im Fluss und das Wasser kann nicht mehr getrunken werden. Und es gibt Fluten, weil die Wälder natürlich das Wasser zurückhalten und auch die Sedimente zurückhalten. Die Menschen können natürlich auch Essen im Wald finden. Also die können dort Wildschweine und Rehe jagen, aber auch Honig sammeln oder Früchte finden. Das alles fällt weg. Das heißt, Stämme, die ursprünglich leben und eben deren Lebensgrundlage der Wald ist, die haben ein Problem mit der Entwicklung in den Plantagen. Und in Gebieten, in denen der Gewinn durch die Plantage nur den lokalen Eliten zukommt, aber alle anderen Leute haben nichts davon, weil die Arbeiter auf den Plantagen vielleicht von der anderen Insel gekommen sind, dann sind die Leute auch oft dagegen. Aber wenn die Leute teilhaben können, dann sind sie normalerweise dafür. Ein Beispiel aus dem Norden von Borneo in Malaysia. Ein Kollege von mir arbeitet dort seit 20, 30 Jahren, hat eine Nichtregierungsorganisation, eine NGO, die sich lokal einsetzt für den Schutz von Orang-Utans, für den Schutz von den Elefanten, die dort leben. Und 70 Menschen in dem Dorf anstellt. Und die haben lange gedacht, das ist ein Erfolgsbeispiel, die Leute jagen nicht mehr, die Leute töten die Elefanten nicht und holzen den Wald nicht mehr ab. Und dann hat die Regierung gesagt, dieses Gebiet ist nicht so gut erreichbar, wir wollen eine Brücke über den großen Fluss bauen, den es dort gibt, sodass der Verkehr dort besser hinkommt und dann können wir dort eine Fischverarbeitungsfabrik ansiedeln, damit die Leute vor Ort Jobs haben. Und die Leute waren begeistert. Die haben, obwohl das schlecht ist für den Wald und sie die Möglichkeit auch für Tourismus verlieren würden eventuell. Man sieht viele Tiere vor Ort. Ich habe das Gebiet besucht. Man sieht Orang-Utans, Hornvögel, Elefanten, wenn man Glück hat. Das wäre nicht mehr der Fall. Aber trotzdem sind die Leute für diese Brücke und für diese Fischfabrik.
Was denkt die Bevölkerung auf Borneo über Naturschutz und Biodiversität?
In Deutschland denken ja viele Leute, Orang-Utans sind so total niedlich, die sind so ähnlich wie Menschen, die sind lustig und wir sollen Orang-Utans schützen. Vor Ort denken die Leute allerdings oft eher funktional über Biodiversität nach, im Sinne von, wie kann die Vielfältigkeit der Natur genutzt werden. Und zum Beispiel ein Orang-Utan ist nicht wirklich von Nutzen für die Leute. Die finden die vielleicht auch süß, aber der Orang-Utan kommt in ihren Garten und stiehlt die Ananasernte, von der sie leben müssen. Oder können auch in die Plantagen eindringen und die jungen Ölpalmen zerstören. Für die Leute ist es dann manchmal auch schwer zu verstehen, warum westliche Organisationen dorthin kommen und ganz viel Geld dafür ausgeben, Orang-Utans zu schützen und ihnen sagen, dass sie die nicht verscheuchen dürfen. Denn selber haben die Menschen manchmal auch nicht viel oder haben eben gerade ihre Ernte verloren. Und auf Malai heißt Orang-Utan übersetzt Mensch aus dem Wald. Und die Menschen denken selber, dass sie auch Orang-Utan sind. Und dann ist es sehr schwer für sie zu begreifen, wie viel Geld eben dafür ausgegeben wird, während sie gar nichts selber haben. Es gibt noch Wälder in den niedrigen Lagen. Die niedrigen Lagen sind nämlich die fruchtbarsten Böden. Das heißt, dort siedeln sich die Menschen am liebsten an. Aber dort sind auch die meisten Tiere am liebsten, weil es dort am meisten Früchte und Essen gibt. Und es gibt noch Wälder in diesen niedrigen Lagen, aber das sind Naturschutzgebiete. Und in den Naturschutzgebieten können die Menschen natürlich sich nicht ansiedeln und auch nicht von der Natur leben. Und das ist dann auch wieder so ein Konflikt.
Was kann getan werden, um die Artenvielfalt zu schützen?
Es ist natürlich total wichtig, dass man die Leute lokal mit an Bord bekommt. Dass die eben teilhaben können an Projekten. Orang-Utans, wenn wir jetzt spezifisch über diese Art reden, sind besonders, weil sie sehr flexibel sind. Früher haben wir gedacht, dass Orang-Utans nur im Wald leben können. Inzwischen wissen wir aber, dass Orang-Utans cleverer sind und auch Wälder nutzen können, in denen die großen Bäume rausgeschlagen wurden. Oder wenn es verschiedene kleine Waldstücke in einer Plantage gibt, dann können die diese Waldstücke nutzen und durch die Plantagen durchgehen, wenn sie in Ruhe gelassen werden von den Farmern. Manche andere Tiere können das auch. Und für diese Tiere ist es wichtig, dass wir ein Zusammenleben von Mensch und Tier fördern. Das heißt, dass die Menschen eben bereit sind zu akzeptieren, dass die Tiere auch die Landschaft nutzen, dass sie eventuell zum Beispiel Hilfe vom Staat bekommen, wenn die Tiere die Früchte fressen, oder aber von vornherein das einfach versuchen zu vermeiden, indem man Zäune baut oder indem man Abwehrmechanismen entwickelt, die die Tiere aber nicht schädigen. Denn was im Augenblick eben gemacht wird, ist, dass man mit der Machete oder mit der Schrotflinte auf Orang-Utans schießt zum Beispiel. Aber es ist gleichzeitig trotzdem sehr wichtig, dass die Wälder geschützt werden. Zum einen, weil Orang-Utans immer noch Wald brauchen, aber eben auch, weil es viele andere Arten gibt, die den Wald brauchen. Das heißt, auf der einen Seite müssen wir ein Zusammenleben in einer Landschaft fördern, in der es Wald und Nutzflächen gibt. Aber diese Schutzgebiete, vor allem auf diesen Sumpfböden, müssen bestehen bleiben, weil die auch zum Beispiel sehr wichtig fürs Klima sind.
Was bedeutet das für die Landwirtschaft? Zum Beispiel für den Anbau von Ölpalmen?
Wenn wir jetzt sagen Zusammenleben von Mensch und Tier, dann kommt natürlich in den landwirtschaftlichen Flächen nachhaltiger Anbau zu tragen. Da wird darauf geachtet, dass genug Waldflächen übrig bleiben, die einen hohen Wert für die lokalen Tiere haben, so gewählt werden, dass sie miteinander verbunden sind. Zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, dass durch die Plantage ein Fluss geht, dann gibt es Gesetze, dass rechts und links von dem Fluss Wald stehen bleiben muss. Und das kann man sich dann wie so eine Art Straße für die Tiere durch die Plantage vorstellen. Und die sind eben für die Vögel, für die kleinen Säugetiere, aber auch Orang-Utans und andere Affenarten sehr wichtig.
Wer muss dabei etwas verändern? Und was geht uns das in Europa an?
Die Plantagenbesitzer, die Firmen, müssen ihre Leute darin schulen, die Tiere zu akzeptieren. Die müssen ihre Plantagen so entwickeln, dass die Tiere dort leben können. Die lokalen und nationalen Regierungen müssen das als Priorität haben. Und es ist wirklich auch so, dass in Malaysia und ein Teil von einer Provinz in Borneo oder ein oder zwei inzwischen, die haben sich zum Ziel gemacht, bis 2020 alle Plantagen unter ein nationales Nachhaltigkeitszertifikat zu stellen. Das heißt, wir haben die örtlichen Unternehmer und Politiker, die Behörden und Politiker auf der nationalen Ebene. Aber wir haben auch indirekt die Konsumenten in Europa, die durch ihr Konsumverhalten ein Signal setzen können. Zum Beispiel, wenn ich nachhaltiges Palmöl kaufe oder Produkte, in denen nachhaltiges Palmöl drin ist und dafür auch bereit bin, ein bisschen mehr Geld zu bezahlen, dann schicke ich ein Signal, dass das wichtig ist und dass es sich für die Firmen vor Ort lohnt, das zu machen. Und natürlich auch die Politiker in Industrieländern. Es ist wirklich so, dass Europa für nachhaltiges Palmöl einer der größten Märkte ist. Es ist wirklich, dass der Markt und die Nachfrage die Entwaldung und die Expansion antreibt. Das Konsumverhalten oder solche Gesetze, vor allem auf hoher Ebene, eine große Signalwirkung haben.
Ein Beitrag von www.umwelt-im-unterricht.de, herausgegeben vom Bundesumweltministerium.